Words are cheap. Words come and go. All I wanted from her was a gesture. Now, $5 million
withdrawn from Miss CEO's account.
That's a gesture.
See, now that's a grand gesture.
Like
Hallo und herzlich willkommen zu einer Episode der Bahnhofskino Extended Edition oder des ABCs des Films. Ich weiß es gar nicht. Also die Grenzen sind fließend, ja. Genau wie die Grenzen auch zwischen den Kurzfilmen, über die wir heute sprechen, fließend sind, denn die haben immer alle denselben Protagonisten. Aber ich greife vorweg. Hallo Michael, wie geht es dir? Michael Thierse.
Hallo Patrick, danke für die Einladung. Mir geht's gut soweit.
Lang nicht gehört.
Ja. Über ein Jahr habe ich jetzt gesehen hier. Sogar fast 2 Jahre, oder?
Ja. Was hast du in der Zeit gemacht, außer YouTube gucken?
Viel.
Wir können über deinen Lieblingsfilm 2023 reden, wenn du zum Beispiel möchtest.
Oh Gott, was war denn das? Schau, weiß ich gar nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Guck, da hast du mich unvorbereitet getroffen.
Ich werde relativ häufig so auf Bestenlisten und Jahrestopfilme angesprochen, tatsächlich online. Also so mal in Letterboxd-Kommentaren oder bei Blue Sky mal angehauen und so weiter. Und ein, zwei Mal auch im Real Life. Und mir geht es eben auch immer so, dass ich das, ich glaube, in dem Moment, in dem ich diesen Film benannt habe oder diese Top Ten benannt habe, sie auch sofort wieder vergessen habe. Und dann werde ich gefragt, ja, hier, komm, was war doch bei deinem Lieblingsfilm? Ich denke mir, weiß nicht.
Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt...
Irgendwas von Paul Thomas Anderson? Ja,
aber ich weiß, jetzt habe ich eben gesehen, was wir zuletzt gemacht haben, weil hier sehe ich im Oktober 2023 Yakuza Graveyard.
Die waren super, ja, klar.
Genau.
Und den Takeshi Kitano.
Brother haben wir dazu gemacht.
Ja, der war nicht so super, aber Kitano ist super.
Ja, ja. Nee, ansonsten, mein Gott, 2023, da fällt mir im Westen nichts Neues ein, den ich toll fand. She Said fand ich ziemlich gut. Letztes Jahr, letztes Jahr eben kaum, also kinomäßig wenig gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, kinomäßig, vielleicht mehr.
Ich habe mit mir gerungen ein wenig. Ja, ich habe relativ wenig im Kino gesehen, tatsächlich sind zum Jahresende dann wieder Aufholen gespielt und dann so auf den letzten Metern doch noch so ein paar Sachen gesehen, von denen ich sagte, ja, doch, klar, kann man schon da reinpacken. Sowas wie The Substance oder Anora. Und Im Schatten von Thomas Aslan, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also den würde ich auch auf jeden Fall in die Top 5 packen. Ja. Aber es waren nicht so richtige Banger dabei. Also,
ja,
also von denen ich sagte, dass ich habe vor 5 Jahren First Reformed gesehen von Paul Schrader und wusste einfach, das ist für mich der Film des Jahres. Und so ging es mir auch in einigen Jahren, aber eben nicht im letzten Jahr, muss ich sagen. Ja,
also ich kann mich nur an im Kino, also einmal haben wir groß gedacht und waren im IMAX bei Furiosa, was natürlich auf dem Screen ziemlich
toll,
cool ja. war. Ja, The Zone of Interest blieb ziemlich im Gedächtnis. Das war so kinomäßig. Dann war ich natürlich stolz, mit der älteren Tochter jetzt endlich Herr der Ringe auch geguckt zu haben. Jetzt seitdem ist sie großer Fan.
Ich habe auch tatsächlich so die Filmliebe meines Sohnes, der ist jetzt 12 geworden letztes Jahr aufs Next Level gebracht, als ich ihn in eine kleine Retrospektive von Dominik Graf mitgenommen habe und da haben sie Die Katze gezeigt auf 35mm hier in einem kleinen kommunalen Berliner Kino und den haben sie jetzt downgegradet von ab 16 auf ab 12, was ich mittelmäßig fragwürdig finde, aber egal, es hat mir auf jeden Fall ermöglicht, meinen 12-Jährigen so mit einzupacken und der fand den cool und meinte, ob es sowas gäbe wie Die Katze 2, weil die Kids heutzutage wachsen ja auf in dem Bewusstsein, zu allem gibt es ein Sequel und Prequel und ein Spin-Off und so weiter und ich sagte, nee, weißt du, früher hat man manchmal Filme gemacht und die waren dann auch einfach zu Ende. Ja. Und da gab es gar nichts mehr danach.
Ja. Witzig. Ja, ich habe ein bisschen auch noch, auch ein bisschen aufgeholt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr endlich Los Angeles Place Itself gesehen.
Oh, der ist ja wunderschön. Ja.
Den haben wir auch mal besprochen.
Ja, genau, den hatten wir
auch besprochen. Ich weiß nicht, haben wir The Long Goodbye auch mal besprochen? Den fand ich ziemlich gut.
Ja, ich glaube. Wir sagen so besprochen, aber es ist ja eigentlich ein Euphemismus für unsere erste Staffel, die, glaube ich, noch so konzipiert war, dass nur einer von uns den Film gesehen hatte.
Also quasi. Genau.
Wir haben einfach nur so einen Gucktipp mitgenommen und der jeweils andere saß daneben oder am Mikro und dachte sich, ja, gucke ich vielleicht auch irgendwann mal.
Ja, und dieses Jahr begann eigentlich, also der erste Film dieses Jahr war wirklich geil, das war Konklave. Habe ich geguckt und dann dachte ich, der zweite Film wird sicher auch ein Banger, das war dann Nosferatu, da war ich mehr so semi, bis gar nicht.
Das geht mir ähnlich. Warst du schon im Brutalist?
Nein, und ich glaube, den das ist mir, glaube ich, zu lang.
Ach, der vergeht wie im Flug. Also, kleiner Hörtipp, wenn das hier raus ist, dann wurde auch schon eine Bahnhofskino Extended Edition Folge zu The Brutalist veröffentlicht und die kannst du gerne hören und uns schwärmen hören über den Film.
Cool.
Der ist nämlich, der ist nicht meisterhaft, aber der ist sehr gut, möchte ich sagen.
Ja, aber eben von ewig langen Filmen zu...
Oh.
Zu kurzen Filmen.
Dafür bist du hier, genau, für diese eleganten Überleitung. Vielen herzlichen Dank. Wir sprechen über The Hire, die BMW Probo Shortfilmreihe aus den Jahren 2001 und 2002 und dann nochmal mit einem verspäteten Nachklapp anno 2016, Michael.
Richtig.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das auch das erste Mal, dass wir hier im Bahnhofskino eigentlich über Werbung reden.
Ja, schon. Über Kurzfilme nicht. Tatsächlich haben wir schon mal gemacht, aber über Werbung definitiv. Und ich glaube, so über YouTube-Exclusives, die ja auch keine sind, denn die entstanden vor der...
Die entstanden vor YouTube?
Vor YouTube, ja, tatsächlich. Vor YouTube? Wenige Jahre vor YouTube. YouTube wurde gegründet 2005. Die feiern nämlich jetzt gerade 20-Jähriges. Ich glaube, im März 2005 war die Firmeneintragung und im August 2005 wurde das erste Video auf YouTube veröffentlicht. Also das ist noch keine 20 Jahre her, dass da was passiert. Und drei Jahre vier Jahre zuvor war eben schon, waren schon diese Filme hier unterwegs auf der bmw.com Homepage
genau.
Und auch gerne mal an zahlungswillige Kundinnen und Kunden auf DVD ausgegeben.
Also wir haben es, ich habe meine Staffel 1, die haben wir umsonst bekommen.
Ja.
Komm, aber musste Amerika, also muss BMW Amerika anschreiben, das ging über Deutschland nicht, das weiß ich noch, aber dann war das gar kein Problem. Ich glaube auch die zweite Disc hat dann Staffel 1 und 2 beinhaltet. Ich glaube, die gab es auch umsonst oder nur fürs Porto.
Ach so, nee, mit zahlungswilliger Kunden meinte ich natürlich nicht, dass man dafür blechen muss für die DVDs, sondern ich meine damit Menschen, die sich eben vorzugsweise einen teuren BMW leisten können.
Ach so, ja, wahrscheinlich gab es die dann auch mit dazu.
Also die jetzt nicht diese schrottigen Billig-BMWs für 50.000 Euro oder so kaufen, diese Schnäppchen-BMWs.
Ach bitte, wir hatten sonst sowas.
Wobei die BMW-Modelle, gerade die in der ersten Staffel hier gezeigt werden, die sind ja, also gut, ich bin fernab von irgendeinem Gehalt, bei dem ich mir eines dieser Fahrzeuge leisten könnte, aber ich spreche jetzt mal so ins Unreine, ich gucke mir die an und denke mir, na so richtig schick sind die aber auch nicht.
Nee, ist mir aber auch so gegangen, so zwischen der ersten und zweiten Staffel, da ist eigentlich nur ein Jahr, also nur eine Produktionsserie und du merkst schon, diese erste Staffel, das wirkt so altbacken. Also aus jetziger Sicht natürlich.
Ja, ich habe die Filme auch gesehen 2001, 2002, relativ kurz nach Erscheinen und habe mir das auch nicht dabei gedacht. Ich habe mir da auch nicht gedacht, ach, das ist aber irgendwie so ein oller Mini-SUV oder Kombi oder was auch immer, die da in der ersten Staffel fahren. In der zweiten ist es dann halt ein Coupé, ein M4, glaube ich. Das sieht schon ein bisschen schicker aus. Aber ich weiß, ich habe auch die erste Staffel damals geguckt, Z4, Entschuldigung, und mir gedacht, ja, passt schon. Wie geht's dir denn? Was war dein Erstkontakt mit der Reihe? Hast du schon mal angefangen zu erzählen?
Ja, also das war halt, als man die dann damals geguckt hat. Ich meine, wir können da auch gleich mal in den ersten Film reingehen, weil ich finde, der hat auch den perfekten Start, weil genau sowas, wenn ich mir so einen produzierten Werbefilm, Kurzfilm mit Hollywood-Schauspielern und namenhaften Regisseuren auch schon damals guck, dann ist eben Ambush von John Frankenheimer eben der perfekte Start, auch wenn es nur 6 Minuten sind.
Ist sehr kurz, ja. Und ist auch, glaube ich, so der erzählerisch verknappteste Film auch so. Also ist sogar so, dass ich mir dachte, ich glaube, in den Opening Credits wird ja auch kurz in der Title Card genannt, Andrew Kevin Walker, der Drehbuchautor von 7 unter anderem.
Genau, und du fragst dich, was hat er da geschrieben?
Genau, was hat er gemacht, außer auf eine Serviette vielleicht, Limousine wird bedroht, Fahrgast muss gerettet werden. So.
Wobei es aber eigentlich diese Simplizität eigentlich perfekt ist, weil du weißt ganz genau, du siehst da zum ersten Mal Clive Owen, der kurz vor seinem großen Durchbruch zu der Zeit stand, also es war ein Jahr nach Croupier, als er so im Augenwinkel der meisten aufgetaucht ist und eben dann vor seiner eben Hollywood-Karriere war das schon ein geiles Casting und eben diese erste Folge, du bist sofort drin, du weißt, was der Driver ist, was er macht, der kurze Dialog bringt Spannung, diese ganze Szene mit dem Van und diese Kommunikation über das Autoradio, ja, cool. Und das Ganze erinnert eben halt an, was viele mit John Frankenheimer auch zu der Zeit einfach noch in Verbindung bringen. Das war sein vorletztes Projekt vor seinem Tod, Ambush, war halt natürlich sein fast schon jetzt Klassiker Ronin.
Ja, ja. Und da, ich glaube, den hatten einige noch frisch im Kopf tatsächlich.
Ja. Den hatten auch die BMW-Leute frisch im Kopf, weil irgendwo habe ich gelesen, dass eben genau das war die Inspiration dafür. Wir wollen diese Paris-Szene, das rüberbringen eben in auf unsere BMW-Autos und wollen eben dafür dieses Geld in die Hand nehmen und diese namenhaften Leute, Regisseure, da diese kleinen Filmchen drehen lassen. Und eben, für mich war das ist ein sauguter Einstieg.
Ja, finde ich auch gut, tatsächlich. Die Besetzung ist hervorragend. Ich meine, Clive Owen habe bereits erwähnt. Ich fand erstmal super sympathisch, dass hier Thomas Schmillian gecastet haben. Ja, auch ebenso, einfach ebenso. Einen Protagonisten, den man aus vielen Gialli, Poliziotteschi und Euro-Italo-Western eben kennt und hier eben so eine alte Rolle als etwas älterer Herr, gediegener Herr, der eben Diamanten transportieren muss. Und das Auto wird überfallen. Clive Owen schreit, geben Sie den verdammten Diamanten raus. Und Thomas Schmillian sagt, nee, den habe ich verschluckt. Und am Ende ist eben so der Augenzwinker-Zwinker-Moment, in dem Thomas Schmillian sagt, ja, vielleicht habe ich ihn gar nicht verschluckt. Beziehungsweise Clive Owen fragt ihn. Und also er muss auf jeden Fall seinen Kunden retten, gegen seinen Willen, Clive Owen. Und das ist auch schon so alles an Story, was diese 6 Minuten zu bieten haben. Aber ich muss sagen, sieht eben verdammt gut aus. Also.
Ja, er ist eben wie Ronan super kompetent gefilmt, spannend geschnitten. Ein Punkt kommt dann nämlich gleich beim zweiten Film. Ich sage eben, da ist halt auch, das ist immer der Spruch, kennst du ja, das sage ich glaube ich fast in jedem Podcast, da ist kein Fett dran. Und da ist es nicht genauso da. Das ist einfach geschniegelt, gebügelt, genau das soll es dem Zuschauer vermitteln. Macht Spaß zuzugucken und ist ein perfekter Einstieg in diese Reihe.
Genau, Clive Owen, unser Protagonist, der Fahrer hat eben auch keine Backstory wirklich. Man fragt sich auch immer ein bisschen, wo er denn ethisch-moralisch so verortet ist, weil er ist sich ja schon, er hat zwar Überzeugungen, für die er einsteht, also und das sieht man auch in der späteren Episode, er lässt zum Beispiel kein Kind zu Schaden kommen und kümmert sich auch unterschiedlich intensiv um Kundinnen und Kunden. Aber er ist sich eben dann auch nicht zu fein, einfach so die Bad Guys über die Klinge springen zu lassen und die in den Tod fahren zu lassen, wie zum Beispiel hier. Also der fährt dann einfach quasi, der stellt den Baddies quasi eine Falle, bei denen die dann auch draufgehen, in den Tod fahren. Das stört ihn dann auch nicht großartig weiter. So.
Genau. Und was man hier auch noch sagen muss, ich glaube, Ambush ist der, gut, vielleicht noch der dritte Episode, der am nähersten so seine Füße auf dem Boden hat vielleicht, na gut, Powdercake vielleicht noch, wobei das ist ein anderes Biest. Und eben, dann gibt es halt eher die Episoden, wo halt, also gerade Staffel 2, wo dann schon die Hollywood-Regeln mit größer, bigger, besser, mehr Bombast, mehr Wahnsinn kommt und die erste Season ist ein bisschen, eben so wie halt Ronan war, alles ein bisschen in der Realität verortet.
Ich muss auch zugeben, tatsächlich, als ich so, du sprichst ja ein wahres Wort, ich fühle dich da ja. Und ich muss auch sagen, als ich so die erste Staffel guckte, also die erste sind, glaube ich, sind das 5 Filme, glaube ich?
Ja.
Oder 4?
5.
Die zweite 3 und die quasi, da gibt es so eine Art Epilog oder so einen späten Nachklapp, einen einzelnen Film. Und also beim Gucken der ersten Staffel dachte ich mir auch, wenn man das so nennen kann, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das hier für einen Podcast zu machen. Aber die zweite, das ist dann auf jeden Fall ein Upgrade qualitativ und was so die Production Values, wie du schon richtig sagst, betrifft.
Ja, wobei, da kommen wir wahrscheinlich später noch. Also ich find gerade die Staffel 1, also für das, man muss sich ja immer in den Kopf rufen, das sind Werbefilme. Mhm. Und für dafür sind sie doch sehr ambitioniert.
Ja, na klar. Aber jetzt auch nichts, was man nicht auch in der Größenordnung vielleicht bei einem Super Bowl-Finale, also Super Bowl-Finale ist, glaube ich, doppelt gemoppelt, bei einem Super Bowl sehen würde. Also will heißen, ein Konzern wie BMW, denen es ja ganz gut geht, ne, die machen ja schon mal ein paar Milliarden Umsatz, die stecken eben Geld da rein.
Genau, in dieses. Ja, es ist also einfach ein Wahnsinnsprojekt, da auch damals eben gar nicht so bekannte Leute wie Ang Lee, der kam ja da auch gerade erst aus Tiger and Dragon an. Oder
ja, Guy, bist du.
Ja, aber dass man das halt so den Leuten auch gibt. Oder eben Joe Carnahan. Wir hatten ja damals mit Narc in so einem Podcast und nach Narc hat man eigentlich habe ich immer händeringend gewartet, was macht er denn als nächstes? Und dann gab es nur Ticker. Ah. Und dann kam lange nichts bis The Grey.
Okay, da ist meine Wahrnehmung ein bisschen anders, aber ich habe jetzt auch die Timeline nicht mehr ganz so im Kopf, weil ich schon das Gefühl habe, weil du sagst, es sind nicht ganz so bekannte Leute, das sind alle schon sehr, sehr etablierte Figuren oder damals sehr, sehr angesagte Typen gewesen, die sie da weggecastet haben. Also Guy Ritchie hatte einfach gerade seine ersten Hits, Wong Kar-wai hatte gerade In the Mood for Love, internationaler Arthouse-Erfolg, Ang Lee hatte ein, zwei Riesenhits gehabt. Also
ja, aber ich meine mehr auf den Mainstream. Natürlich, wir wusste natürlich, wer ist Ang Lee und wer ist Wong Kar-wai, aber halt dann dem, hey, wir geben jetzt dem Regisseur von Crouching Tiger, Hidden Dragon aus dem Jahr 2000, machen wir jetzt, darf der das hier machen?
Vielleicht wollten die auch, dass das Feuilleton anspringt auf diese Filme und darüber berichtet. Das kann natürlich auch alles Marketing strategisch sehr, sehr gut
gewesen sein.
Sehr, sehr gut gedacht gewesen.
Wahrscheinlich. Oder? Und
ja.
Das okay. kann auch gut sich ins Positive für BMW damals geändert haben. Ja.
Lass uns kurz gerne über Chosen reden, den zweiten Short von Ang Lee. Es gibt ein kleines Downgrade. Wir downgraden von einem 740i zu einem 540i, den der Fahrer jetzt fährt. Ich glaube, so eine Mittelklasse-Limousine mit Stufenheck, wenn ich mich richtig erinnere an die damalige Zeit. Wie hat dir der denn gefallen?
Das ist ungefähr das Schlimmste, das Schlechteste.
Von ja? Dem.
Ja, weil eben auch der Kontrast zu Ambush ist so hart, weil eben bei Ambush zum Beispiel gibt es ja keine Musik oder nur ganz, ganz wenig. Und bei Chosen ist die Musik dauernd dabei und zwar auf höchster Lautstärke. Und von diesem knallharten, durchgetakteten Verfolgungsjagd hier auf ein seltsames Ballett mit Autos, die im Hafen fast schon wie aus so einem Scooby-Doo-Gag zwischen Containern rumfahren, fand ich gar nicht gut. Ist das Schlechteste von denen allen.
Es ist ja interessant schon, dass also Ang Lee und Wong Kar-wai, der Regisseur des nächsten Streifens, jetzt keine ausgewiesenen Action-Regisseure sind. Ich meine, bei Ang Lee weiß ich, kann mich noch sehr gut über die Diskussion rund um Crouching Tiger, Hidden Dragon erinnern, dass eben auch viele sagten, naja gut, sieht zwar alles sehr, sehr hübsch aus, aber es wäre so cool gewesen, wenn das ein Yuen Woo-ping oder sowas gemacht hätte. Und die Action-Szene einfach noch, also die Kampfchoreografie noch besser gewesen wäre. Also Ang Lee war ja damals vor Crouching Tiger eher jemand, den du mit sowas wie Der Eissturm verbindest oder Eat, Drink, Man, Women, also so genau. Ne, Charakterstudien, Tragikomödien, Dramedies, wie auch immer. Und dass er jetzt eher einen Actionfilm macht, ich gucke mir den so an, ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Der Film ist auch zu kurz, um irgendwie langweilig zu sein, aber genau wie du, fragte ich mich schon so ein bisschen, ob der seinem eigenen Hype so ein bisschen verfallen war und dem, was er glaubte, bringen zu müssen, um irgendwie die Geldgeber von BMW da für seine Idee zu begeistern, weil das ist eben tatsächlich, es ist ein bisschen albern einfach.
Ja, wobei zu albern, da fällt mir dann eher Guy Ritchies Ding ein, das war einfach so,
es ist unfreiwillig
pretentious. Und vor allem die Musik, das war das, wo ich mir auf meine Notizen Musik dreimal unterstrichen, 4 Ausrufezeichen. Das war einfach so ein Kontrast zum anderen. Das hat so nicht gepasst, fand ich.
Okay.
In dem Ganzen. Und ja, da sind wir dann auch schon wieder dieser Gag am Schluss, dass ich weiß nicht, warum er da so eine fast so Reanimator-Spritze mit leuchtender Flüssigkeit aufzieht. Also es geht darum, dass am Schluss der Driver muss das Kind abliefern und einer der Bösen, die Tür aufmacht, der sie aber verkleidet hat, und unser Fahrer bemerkt es aber natürlich und rettet den Jungen vor dieser Spritze durch mit lila Zeug.
So ist das eben in dieser Welt. Die ist ja auch eine fantastische Welt. Ich glaube, spätestens als sie jetzt eben in dieses Containerlabyrinth fahren, dachte ich mir auch, okay, das ist jetzt nicht mehr ein Abbild der Realität, in der wir beide leben. Ich glaube, wenn die an dem Hafen ankommen, steht da auch nicht New York City, sondern Gotham, also was ja auch darauf hinweist.
Das habe ich jetzt nicht.
Doch, ich glaube, es ist schon eine Comicbuch-Realität. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen, so diese kleinen Verweise eben auf Comicbuch-Szenarien. Gotham stand zum Beispiel an einem Schiff angeschrieben, es wird auch New York nicht namentlich erwähnt, obwohl es offensichtlich die Skyline von Manhattan ist. Oder am Ende eben das kleine Hulk-Pflaster, vielleicht schon mit Verweis auf Ang Lees Hulk, den er eben im Jahr drauf gedreht hat.
Ja,
vor allem ich fand das schon ganz süß, ehrlich gesagt. Und eben auch diese Flüssigkeit, das ist eben auch so ein Comicbuch-Ding. Das ist Comicbuch-Logik.
Stimmt. Das ist mir so gar nicht so aufgefallen.
Beim Gucken. Weil du dich so geärgert hast über die Musik.
Die Musik, die hat mich so durcheinander gebracht oder halt abgelenkt.
Mikael Danva hatte ich mir notiert oder Dover oder hatte ich auf jeden Fall noch nie gehört und auch seitdem nie wieder gehört.
Aber dieses Pflaster, wo er eben am Anfang gibt, diese Box mit, nein, nicht jetzt öffnen, du brauchst es später. Ja, nett.
Das Kind hat eben hellseherische Fähigkeiten.
Ja, er ist ja der Chosen.
Ja. Dann lass uns über The Follow reden von Wong Kar-wai. Mit einer echten Starbesetzung. Also wir hatten ja überhaupt keinen Star jetzt in Chosen. Das ist der Sohn von Ang Lee, der hier den kleinen Jungen spielte.
Genau.
Aber niemand namhaften.
Nee.
Und jetzt haben wir eben Mickey Rourke, Clive Owen natürlich sowieso, Adriana Lima. Und damals, ich glaube aber heute immer noch sehr bekanntes Model, habe ich mir angelesen. Ich kannte die nicht, aber ich habe auch von sowas keine Ahnung.
Ja.
Und Forrest Whitaker.
Genau.
Ja.
Also alle, dafür muss ich natürlich sagen, diese Namen, wir reden hier um, also gerade bei Mickey Rourke, das ist, glaube ich, nicht mal eine Minute. Mhm. Ich glaube nur 30 Sekunden, wo er einen Satz sagt oder zwei Sätze. Das ist aber einer der hat mich am meisten auch so überrascht. Das war eigentlich der Film, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. Mhm. Ich habe gewusst, okay, Wong Kar-wai hat was gemacht, aber ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja echt nett. Auch so, wie du es eigentlich nicht erwartest.
Ist nicht so actionlastig wie die anderen und erinnert eher an das, was eben Wong Kar-wai ganz gut kann. Nämlich auch so etwas wirre, wilde, sehr emotionale Charakterstudien. Und eine Szene, die da am Ende in der Flughafenbar, das wirkt schon fast so ein bisschen wie In the Mood for Love, Light.
Ja.
Sehr leid.
Sehr, sehr leid. Aber ja. Eben auch, das war da auch wieder was, wo ich denke, boah, das ist jetzt ein Werbefilm. Das ist nicht schlecht. Mhm. Das ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Mir da gut gefallen. Aber da ist auch wieder written by Andrew Kevin Walker. Mhm. Vielleicht da ein bisschen besseren Job gemacht.
Ja, die Figuren haben eben, es gibt eine Story zu erzählen, die wird ja auch relativ klar umrissen. Es gibt einen Auftrag, das und das muss gemacht werden. Figuren treffen Entscheidungen, die haben eben auch ein Innenleben. Tatsächlich, also dafür, dass ihm eben nur, also Wong Kar-wai und Andrew Kevin Walker nur 10 Minuten oder 8 Minuten gegeben war, erzählen die schon eine ganze Menge. Also die erzählen tatsächlich so viel, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, großartig, dass da Auto gefahren wird in dem Short.
Es geht erstmal diese Freundschaft zwischen Anführungszeichen Freundschaft, Forrest Whitaker und unserem Driver, die sich dann am Schluss natürlich auch wieder auflöst. Also die setzt den Rahmen des Ganzen und dann halt Mickey Rourke als paranoider Schauspieler. Ja, er hat, glaube ich, ein, zwei Sätze, Are you married und noch irgendwas. Mhm. Und dann eben viel Stille, also Stille jetzt nicht, es ist nicht die Musik von dem letzten Film da, sondern leichte Klänge und erzählen dann eben auch nonverbal diese Geschichte. Das ganz diese Annäherung von ihm an Adriana Lima und dann den Twist in dem Ganzen.
Okay, den willst du hier nicht spoilern. Gut, man soll sich es eben selber angucken. Also hier in den Shorts findet ihr auch einen Link zu allen Shorts. Die sind in Summe 75 Minuten lang. Ich glaube, die Zeit kann man sich, das kann man sich geben, wenn man da interessiert ist, ja. Er hat mir auch ganz gut gefallen. Tatsächlich, das war aber so auch der erste, bei dem ich dachte, ah, okay, der ist jetzt weniger offensichtlich das, was ich von einem BMW-Werbefilm-Showcase für ein aktuelles Automodell erwartet hätte. Aber wiederum, genau wie bei Frankenheim und Ang Lee, ist es eben auch genau das, wofür Wong Kar-wai bekannt war zu der damaligen Zeit. Ist aber interessant, weil man normalerweise eher im Zusammenhang mit Schauspielerinnen und Schauspielern von Typecasting redet. Aber hier ist es eben so, dass die jeweiligen Regisseure genau für das gebucht wurden, was eben gerade ihr letzter großer Hit war.
Ja, genau.
Star von Guy Ritchie.
Ja, und da ist es eher so, wo ich denke, warum hat Madonna das gemacht?
Ich weiß warum.
Geld.
Weil sie die Ehefrau von Guy Ritchie war damals, ja.
Aber
und die damals sehr viel zusammen gemacht haben, vor und hinter der Kamera.
Ja, das war noch vor Swept Away. Mhm.
Jahre das davor, ja. Das war schon das Ende der Beziehung, ja. Oh ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich dachte, der kam 2006.
Nee, so. Swept Away ist 2002. Also gerade zwischen Snatch und Swept Away ist da. Und das ist der Shortfilm, der einfach nur auf Madonnas Kosten geht. Aber auch eigentlich der so am meisten Spaß macht, weil natürlich da Blur's Song 2 aus allen Lautsprechern blärt.
Ja.
Und da du auch wieder bist, erinnert wirst, hey, du bist in der Car-Commercial und ja, da ist ganz viel fancy Kameraarbeit um die Fahrzeuge herum. Es gibt einen kleinen Flugstunt, es gibt einen 180, es kreischen die Reifen.
Und das Ganze dann eben mit Wuhu im Hintergrund, ja.
Genau, und Madonna, die auf dem Rücksitz hin und her geschossen wird von der Schwerkraft und
Physik. Ich war 95% der Zeit dabei bei diesem Kurzfilm, weil ich ihn auch tatsächlich ganz lustig finde. Ich meine, so der Twist, der erste erzählerische Hakenschlag, so von wegen, oh, sie ist ja gar nicht dieser unantastbare, mega brillante Popstar, sondern eben eine eingebildete Zicke, der ist ja recht erwartbar. Aber dann wird es eben sehr, sehr lustig und unterhaltsam und wie gesagt, die Musik plärt aus allen Lautsprechern und alles gute Unterhaltung. Ich glaube, so diesen abschließenden Gag mit, sie verschüttet dann ihren Kaffee nach dieser wilden Autofahrt und dann stehen eben die ganzen Paparazzi da rum und machen Fotos von ihr, nachdem sie sich da mutmaßlich im Auto eingepisst hat, wie sie Ja. Denke ich mal. Das soll so suggeriert werden.
Das soll so,
oh,
genau.
Guck mal hier. Schöner dicker braun-gelber Kaffeefleck im Schritt auf der weißen Hose. Oh, oh. Da dachte ich, okay, hört er jetzt wirklich an der Stelle auf? Und ja, ja tut er. Da habe ich da doch so ein bisschen. Ich dachte, ich kann mich in die Geisteshaltung eines 14-Jährigen zurückversetzen und daran Spaß haben, aber ich bin nicht mehr drei. Ich brauche keinen Piss- und Kotzgag am Ende. Aber gut.
Ja.
Das ist dieser Film.
Das ist es. Aber eben am Anfang ist ja wirklich schon eben diese Persiflage auf Madonna, wo er dir sagt, was alles, das Erste, was einem ins Auge fällt, sind ihre eben blauen Augen und dann die femininen, aber starken Hände und dann she's a complete cunt. Ja. Ja, danach
Powder Pack.
Danach ist Schluss mit lustig und ja. Also das.
Oh ja, jetzt wird es ein bisschen deep. Okay, erzähl mal, worum geht's? Clive Owen und Stellan Skarsgård.
Genau, sind irgendwo, also das ist, Regie führt Alejandro González Iñárritu.
Hm.
Ich glaube, das war erst nach Amores Perez, davor Amores Perez.
Das war auf jeden Fall danach.
Ja, stimmt, auch wieder ein Jahr danach zwischen Amores Perez und 21 Grams. Und eben, man hat ihn wahrscheinlich ja auch wegen dem Stil von Amores Perez auch hier Powder Cake machen lassen. Weil alles auch so auf schlechten Kameras gedreht ist.
Ja.
Und eben soll einfach auch uns nahe bringen an den Protagonisten, der eben hier von Stellan Skarsgård gespielt wird, der hier einen Kriegsfotografen namens Harvey Jacobs spielt, der also hier irgendwo in Lateinamerika Zeuge eines Massakers wurde und eben das auch fotografiert hat. Und der Driver von und er wird erstmal angeschossen, kommt irgendwo unter und Clive Owen muss ihn also so schnell wie möglich außer Landes bringen. Mhm. Und ja, ich finde es immer wieder, dass er ist kaum rasant, er ist sehr bedrückend, er ist blutig, er ist sehr, sehr blutig zum Schluss. Und ja, er lässt dich mit einem ziemlichen faden Nachgeschmack im Mund zurück und das würde ich als einen Werbefilm Respekt.
Ja, ich konnte ihm, glaube ich, ein bisschen weniger abgewinnen. Ich glaube auch so, was so das Blutige betrifft, klar, ich meine, man sieht am Ende halt ein Herztransplantat, aber ich glaube bei solchen
Das ist bei Ticker.
Ach so, okay, nee, stimmt, ich verwechsel ihn gerade.
Er blutet den ganzen Backseat voll.
Das ist absolut recht, ich nehme alles zurück, ja. Das Herztransplantat, das transportiert Don Cheadle, das ist später richtig. Ich konnte einfach nicht, ich glaube, viel mit der Ästhetik anfangen. Ich finde es cool, genauso wie bei The Follow, dass sie eben eine richtige Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende erzählt oder hier eher so einem halben Anfang und einer Mitte und einem Ende. Ich mag auch Stellan Skarsgård gerne. Ich kann mit dem Stil von Alejandro González Iñárritu nichts anfangen, muss ich tatsächlich sagen. Und das gilt für Amores Perez genauso wie für The Revenant oder Birdman und alles, was er so macht. 21 Grams. Ich meine, mittlerweile macht er einfach hübschere Filme, die etwas gefälliger anzusehen sind, aber dieser damalige Stil, den er eben da so kultiviert hat, hier mit Skip-Frames und dieser fast monochromen
Farbpalette,
dieses starke Filmkorn, also offensichtlich auf 16 mm gedreht, aber dann eben auch nochmal wahrscheinlich nach dem Dreh das Negativ irgendwie noch durch die Pfütze gezogen oder so. Das ist Wackelkamera. Das taugt mir eben nicht tatsächlich. Es wirkt affektiert und du hast vorhin schon das schöne Wort prätentiös gebraucht, genau das. Danach wirkt es also wirklich wie jemand, der sagt, oh, guck mal, das ist jetzt super rough und super edgy und super real, weil es sieht so echt aus und so ungeschönt. Und die Geschichte schlägt ja eine ähnliche Kerbe, so, ach, sind hier der Kriegsfotograf, sie leisten wichtige Arbeit und wir haben hier irgendwas auszusagen von Bedeutung und letztendlich denke ich, ja, wir wollen immer noch Autowerbung machen. Und Ich fand jetzt mitnichten schlecht, aber mir schlägt dabei vieles so aufs Gemüt und auf die Laune, was mich eben auch an Iñárritus Filmen stört, ohne dass der Film jetzt schlecht ist. Also ist ein guter Short und wie gesagt, ich sehe auch Stellan Skarsgård super gerne.
Also ich glaube auch, wenn das jetzt aufgeblasen, das Ganze zu einem 90 Minuten, dann fände ich das genauso, wenn ich das furchtbar, das anzugucken. Aber auf die paar Minuten, okay, das passt dann schon da dazu.
Aber diese eine Note am Ende, wo er dann quasi hier der Mama von Stellan Skarsgård den Pulitzer-Preis,
die Zeitung,
nicht überreicht.
Genau, die Dog-Tag überreicht er ihr.
Es ist ein bisschen, also er bekommt da quasi posthum den Pulitzer verliehen und es ist alles so ein bisschen viel und dann gibt es eben noch Besuch bei der Mama an der Haustür und ich dachte mir, ja.
Das hätte man weglassen können.
Manchmal ist auch weniger mehr.
Genau.
Wie der Schotte so sagt.
Genau. Ja, damit war dann Staffel 1 vorbei. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass ja das Ganze auch von David Fincher produziert worden ist.
Genau.
Der aber jetzt für Staffel 2 nicht mehr, nur noch als Executive Producer, glaube ich, drin ist.
Ich glaube, Propaganda-Films genau ist an der Produktion.
Genau, weil richtig, er ging dann zu Panic Room über zum Filmen und Staffel 2 war dann von den Scotts produziert.
Yes.
Und da bin ich ja eigentlich ja drauf gekommen, als ihr letztes Jahr ja die Filmografie von Tony Scott ja beleuchtet habt bei Spielfilmen, haben wir eben auch gedacht, hä, haben sie eigentlich dann das Segment hier auch benannt?
Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wir reichen das jetzt nach, genau.
Da holen wir es jetzt nach. Ja, Staffel 2 sind nur 3 Filme, Hostage, Ticker und Beat the Devil. Man merkt aber ganz klar, dass hier das Ganze schon aufpoliert worden ist auf Hollywood-Action-Standards. Es sieht alle 3 Filme sehen. Gut, bei The Devil, Beat the Devil. Gut, dass es bei Design, weil da kommen wir nachher noch dazu. Aber Hostage und Ticker sind ganz schön polierte Action und nur Action. Also da ist jetzt nichts was wie The Follow oder Powder Keg, sondern hier steht einfach nur die Action im Vordergrund. Und warum dann nicht mit einem der legendärsten Action-Regisseure aller Zeiten beginnen?
Ja.
Mit Hostage von John Woo. Und man merkt auch schon, sobald das Bild aufzieht und man hört die ersten Klänge, die einen an Face-Off erinnern und dass man hört das Geklimper von Revolver-Cartridges, die auf den Boden fallen, da ist eigentlich jeder Action-Film-Fan sofort in seinem Element. Und genauso ist der Film auch. Also es ist auch eine ansprechende Handlung, die in dieser Zeit ganz gut erzählt wird. Es geht eben um einen Geiselnehmer, der eine CEO seiner Firma, weiblichen CEO, entführt hat und in einem Kofferraum deponiert hat. Und das Auto versinkt langsam. Und unser Driver Clive Owen muss also alles in seiner Macht Stehende tun, um in einem kurzen Zeitraum die Geisel zu finden und natürlich zu befreien. Spielt in San Francisco diesmal?
Ich nehme an,
weil wir haben wilde Verfolgungsjagd,
sonnig, ja.
Die sich auch an Michael Bay erinnert an The Rock.
Oder an John Woo, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Oder an John Woo, natürlich. Ja, da ist vor allem auch die Musik, das ist ganz da ganz unverkennbar, so diese, es ist nicht von Hans Zimmer, aber so diese Hans Zimmer Musik aus Broken Arrow oder eben dieser Theme-Song aus Face Off, die habe ich da sofort im Kopf, wenn ich da nur diese paar Noten höre. Weiß ich, bei dir wahrscheinlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall starke John Woo-Vibes und anders als eben bei Regisseuren wie Guy Ritchie oder Iñárritu, die jetzt nicht zu meinen bevorzugten Filmschaffenden gehören, liebe ich eben John Woo über alles, zumindest für lange Zeit liebte ich alles von ihm und das geht ja natürlich komplett hier in. Das ist komplett meine Gefühlslage, meine Tasse Tee. Alles hier steckt doch John Woo, du hast ja absolut recht, das Setting, die ganze Attitüde des Drivers, der irgendwie nur so einen Schritt entfernt ist von Shao Yun-Fat im Killer. Ich mochte auch tatsächlich hier, dass sie als neben Clive Owen als Protagonisten der Geschichte hier Menschen haben oder SchauspielerInnen, die man nicht unbedingt sofort erkennt, also hier wie
der Maury Chaykin. Maury Chaykin, aber eben das ist auch wieder so einer, wo du sagst, hey, das Gesicht, das kenne ich.
Ja, natürlich. Ja, aber natürlich jemand nicht, den man in so einem Actionfilm-Short erwartet. Und auch mit diesem kleinen Twist am Ende, der eben anders als die anderen Twists der anderen Geschichten, finde ich, sehr viel gelungener ist und auch eben auch mal so einen mit einer ein bisschen ambivalenten Gefühlslage zurücklässt. Weil es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Happy Ending, was wir da am Ende sehen. Ja. Und bis dahin gibt es eben diese super geile Verfolgungsjagd, die eben auch durch die Handlung motiviert ist. Also ich glaube so, ich möchte jetzt hier keine Top-Liste machen, dafür ist auch sind wir auch mit 8 Filmen hier, 9 Filmen insgesamt, ist ein bisschen wenig für eine Top-Liste, aber um eine Top-Liste zu rechtfertigen, wollte ich sagen, aber John Woo ist schon so einer der Top 2-3 Filme hier in der ganzen Reihe,
finde ich. Also Hostage. Ja, er bringt genau das, was du erwartest. Eben. Und enttäuscht absolut nicht. Und was man auch erwartet, wie gesagt, ich fand Narc, haben wir beide sehr positiv damals besprochen. Und eben, ich finde Ticker auch einen ziemlich guten Film. Also Ticker, der zweite Teil in Season 2, ist eben von geschrieben und Regie geführt Joe Carnahan, der ja erst dann, wann kam The Grey raus? Jetzt aus 2009? Also
The Grey kam sehr viel später raus, ja, mehrere Jahre später. Aber mit Ray Liotta hat er im Folgejahr eben Narc gemacht, den du bereits erwähnt hast. Ja. Und,
Ach, da kam ja noch, okay, Smoking Aces kam ja noch dazwischen und das A-Team, ich habe das vergessen.
Den mag ich gar nicht so sehr.
Also Smoking Aces mag ich auch nicht, A-Team fand also ich...
Joe Carnahan ist so eine Mixed Bag, ich fand auch Narc echt gut, muss ich sagen, aber es ist eben auch sehr, sehr Kind seiner Zeit. Also du guckst diesen Film und denkst dir, ja, 2003, so machte man damals Filme. Ja. Wenn irgendwas edgy und gritty sein musste, dann sah das so aus wie Narc. Was jetzt mitnichten schlecht ist, aber ich frage mich eben auch manchmal so, kann man Narc heute noch rausziehen und den unseren Kids verkaufen als cooles Erwachsenen-Kino?
Ich glaube nicht. Ticker, eigentlich ja. auch eine ganz nette Story dahinter. Das ist also immer, wir haben eine Verfolgungsjagd mit Helikopter, der dauernd ein Dauerfeuer auf unseren BMW abfeuert, in dem neben unserem Fahrer diesmal eben Don Cheadle Platz genommen hat, der also einen ominösen Koffer transportieren muss. Und man lernt also erst nach und nach den Inhalt dieses Koffers kennen. Also wir schneiden also immer wieder zurück zu einem...
Ja, der Koffer wird beschädigt, ne, und dann tritt so eine Flüssigkeit aus. Und dadurch, dass das Bild sehr, 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 sehr kontrastreich ist, sieht man auch nicht genau, ist das jetzt Blut oder Öl, was da rausspritzt.
Oder irgendeine gefährliche Chemikalie, ja, weil richtig, du bist ja auch da, es geht... Du siehst ja, davor gab es ein Gespräch eben von Don Cheadle und F. Murray Abraham, die sich da eben unterhalten, eben was ist es?
F. Murray Abraham? Ein F. Murray Abraham Lookalike vielleicht.
Nee, laut Credits spielt er da drin mit.
Tatsächlich? Ja. Krass, also was die für ein Budget hatten, der auch Dennis Haysbert hier, Präsident Palmer aus 24, der ist ja auch nur da hier in diesem Short, um einmal durchs Bild zu gehen, so im Hintergrund. Ich dachte mir, das ist Dennis Haysbert, das ist ein Star.
Da ist auch Robert Patrick. Am Schluss da.
Ja, die haben die gecastet, irgendwie, die haben sehr, sehr teure, prominente Leute gecastet, um einmal so quasi im Background vorbeizuschreiten.
Ja, gut, zu prominenten Leuten, die kommen noch im letzten der Staffel 2. Mhm. Aber hier dieses Gespräch, wo du eben auch nicht weißt, ist es wirklich ein Terror oder ist es Giftgas, was ist drin? Eben, es geht immer darum, was kostet es, dein Leben zu geben und so weiter. Und dann kommt aber halt raus, dass also hier in diesem Koffer ein Herztransplant ist, das also ganz dringend zu einem Staatsmann muss, weil wenn er stirbt, dann übernehmen das böse Militär das Land und tut es eben zugrunde richten und ganz, ganz schlimm. Und eben, das ist diese Verfolgungsjagd dann daraus.
Das ist die Geschichte, die uns dieser Film hier erzählen will.
Ja, eben. Ja,
ob wir es glauben, ich dachte auch.
Egal.
Ja, wir müssen das einfach als gegeben hinnehmen, du hast ja absolut recht. Aber allen Schmuh beiseite, allen Spaß. Also ich fand den tatsächlich auch sehr, sehr gelungen. Ich hatte viel Spaß daran, super hochwertig produziert. Die Action ist auch saugeil. Jetzt nicht ganz John Woo-Level, aber sehr, sehr gut. Mir fiel nur einmal, glaube ich, so ein schlechter Computertrick auf, jetzt bei diesem Helikopterabsturz. Aber, weißt du, geschenkt, alles in Ordnung. Wirklich gut gemacht. Und ich muss sagen, mir hat auch jetzt nach all diesem Pathos und Melodrama, so der letzten ein, zwei Minuten, wo es dann eben genau, wo wir diesen sterbenden Diktator kennenlernen und der kriegt dann eben letzte Minute das Herztransplantat und so weiter, hat mir eben auch gut gefallen, dass der Film auf so einer niedlichen Pointe dann endet, ne? Also wir haben die ganze Zeit dieses Piep vor diesem Koffer, weil eben genau das ist, die Kühlungsanlage defekt ist und das Transplantat unbrauchbar zu werden droht und ne, genau deswegen piept eben dieser Sensor dann immer los, dieses Warngerät und dann am Ende hören wir eben wieder das Piepen und Clive Owen kriegt schon kalten Schweißausbruch und stellt dann fest, ach nee, das ist bloß, weil ich die Tür vom Auto offen gelassen habe.
Genau. Ja, aber auch dieses Piepen ist ja auch ein ganz netter Spannungsbogen, weil du weißt ja immer noch, bis dahin immer noch nicht, was ist in dem Koffer, geht da die Bombe hoch, keine Ahnung. Den fand ich gut. Und jetzt wieder zu, also Star kann ich mir ja immer noch angucken, da kann ich mich zurückversetzen in mein 13-jähriges Ich bei Beat the Devil von Tony Scott. Nein, ich kann es nicht. Es ist ja Tony Scott, würde mal sagen, Kokainphase.
Hey, ich weiß nicht, was das soll.
Aber das war vor, auch wo Domino rauskam, wie fandst du Domino?
Das war ganz furchtbar,
aber wie fandst du?
Du durchwachsen tatsächlich. Ich meine, wir haben die Filme ja als alle rezensiert und wenn man die im Kontext von Tony Scott, des Tony Scottschen Schaffens so ansieht, dann relativiert sich einiges. Aber ja, also wenn man irgendwas hier mit diesem Film vergleichen will, auch was so die Platzierung von Untertiteln hier in der Szenerie betrifft und das ganze Editing und die Bildsprache, das ist eben genau irgendwo zwischen Man on Fire und Domino, wobei eben sowohl Domino als auch Man on Fire später
kam. Ein bis zwei Jahre später.
Ja, genau, Man on Fire kam 2003. Ich konnte ihm einiges abgewinnen tatsächlich. Ich fand ihn nicht durchweg gelungen, aber er ist absolut crazy und was mir eben an Tony Scott Stoffen gefällt und was man eben so im Hollywoods Mainstream nicht so häufig hat, vor allem nicht eben bei Filmschaffenden, die mit sehr, sehr großen Budgets und großen Stars arbeiten, ist eben, er hat eine eigene Handschrift, wie alle hier. Und das hat mir eben wirklich gut daran gefallen. Also man merkt auch, klar, er ist der Producer der Reihe. Mhm. Und natürlich hat er sich selber gecastet hier im Regiestuhl. Aber er hat halt eben auch einen richtigen Tony Scott-Stil hier reingebracht und nicht versucht, irgendwas super Gefälliges zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so einige bei BMW vielleicht in der Marketing- oder Finanzabteilung da die Nase gerümpft haben, haben gesagt, okay, warum fährt hier Gary Oldman mit quietschenden Reifengeräuschen da durch die Gegend und dazu kommt irgendwie funky Dubstep-Musik oder?
Genau, und warum muss James Brown sich selbst, oder warum überhaupt James Brown?
Das ist auch so geil.
Der nur noch daher, eben, für den brauchte man die Untertitel, weil du nichts verstanden hast, was er gesagt hat.
Ich fand das so gemein, das war so ein richtiger Troll-Move am Anfang, als James Brown zum ersten Mal den Mund aufmacht und da steht Untertitel. Ich dachte, boah, das ist aber auch gemein. So schlecht spricht er auch nicht, aber.
Ja, wobei, abgerundet wird das Ganze natürlich noch von Gary Oldmans Fahrer, der natürlich der legendäre Danny Trejo ist und je weniger wir über das Cameo von Marilyn Manson reden.
Ja, damals,
war, Zeit, damals ne? war es halt die Zeit. Es war halt in hahaha. Marilyn Manson klingelt beim Teufel und der Teufel scheißt sich ein, weil das ja so ein Weirdo ist.
Ja, das war, ich glaube, 20 Jahre vor Brian Warners Fall from Grace, wobei ich auch nicht mehr ganz hundertprozentig sicher bin, wann der so begonnen hat. Aber das Schöne ist bei Marilyn Manson, aka Brian Warner, ist, dass ich mochte den eben damals wie heute nicht besonders gerne. Und deswegen kann ich auch eben auf sowas zurückgucken und denke mir, ja, ist mir relativ schnuppe. Also nicht, dass das er getan hat, jetzt mitnichten, das sollte man nicht tun. Finde ich auch verachtenswert oder mutmaßlich getan hat. Aber der machte eben nichts anderes auch als das, wenn der irgendwelche Cameos hatte, Gastauftritte in Sketchen auftrat oder sonst irgendwas, dann immer so als eine Parodie seiner selbst und als der böse Bube. Und ich war damals schon Anfang 20, mich hat das eben auch nicht mehr beeindruckt, aber ich glaube, so für 13-Jährige damals war das ein geiler Typ.
Ja, absolut. Ja,
so ein Schreckgespenst.
Aber es war halt wirklich, es gab wirklich keinen Trailer, es gab keinen Film, wo nicht irgendwo auch seine oder Musik vorkam. Also das Beste beim Sequel zu Blair Witch 2, wo sie den
Sequel zu Blair Witch 2?
Sequel zu Blair Witch 1, also Blair Witch 2, ja. Book of Shadows, wo man eben statt Frank Sinatra, was eigentlich geplant war, ja dann auch wieder Marilyn Manson am Anfang hat laufen lassen. Und das damals war schon so ausgelutscht. Es war überall Disposable Teens oder sonst irgendwas. Aber wir schweifen ab.
Ja, das ist auch kein Problem, wir sollten abschweifen, aber ganz ehrlich, das ist ja, ich meine, Hollywood arbeitet ja relativ langsam und das hat man ja, kann man ja zum Beispiel auch großen Teilen der Bond-Reihe dauerhaft zum Vorwurf machen, dass sie eben auch beim Casting ihres Opening-Songs immer so 1, 2, 3 Jahre dem Trend hinterher schwimmen, dass man sagt, ah, okay, die habt ihr jetzt engagiert für die Eröffnungsnummer, okay, die war doch mal vor 3 Jahren cool.
Ja, ich weiß, das habe ich auch da, ich meine, einer meiner Lieblings eben auch gerade von den Bronzen, nicht Bronson, Pierce Brosnan. Also. Ein Bronson-Bond, das wäre auch was gewesen. Also von dem Pierce Brosnan war ja, wie heißt der jetzt, mit dem Zeitungsmogul.
Ach so, Tomorrow Never Dies.
Und dann denkst du auch, der Song ist super.
Aber ist das der Garbage-Song?
Oder? Nee, das ist Sheryl Crow.
Ah, oh, okay.
Du hast damals gedacht, Moment, Sheryl Crow, die ist seit 3 Jahren nicht mehr relevant. Garbage war the world, is not enough.
Der auch nicht schlecht ist. Und das wirft mich natürlich sofort zurück zu Die Another Day, als eben Madonna gerade ihre London-Phase hatte und dann eben auch da den Titelsong singen durfte und in Die Another Day auch noch einen Kurzauftritt hatte.
Oh, ja.
Das war echt keine gute Zeit. Also ich hab nichts gegen Madonna. Ich darf auch gar nicht, weil meine Frau relativ lange Zeit ziemlich großer Fan war. Aber ich dachte, also so unter uns, ich hatte schon gehofft, dass Madonna aus Europa verschwindet. Also damals war ja Großbritannien doch Teil von Europa, dachte, geh doch wieder rüber. Mach uns nicht unsere schönen britischen Filme kaputt.
Aber ob das nur Madonnas Schuld war, das?
Nein, ich beliebe zu scherzen. Aber wie gesagt, also ich hatte an Beat the Devil echt Spaß, also diese Entscheidung, James Brown spielen zu lassen, noch ungefähr 3 bis 5 Mal sagen zu lassen, ich bin James Brown, ich muss mein Mojo zurückfinden, ich möchte hier wieder so einen Split machen, also einen Spagat. Und
ja, genau.
James Brown kann die alten Tricks nicht mehr. Ich glaube, er redet auch von sich in der dritten Person. Ist komisch, aber ich glaube, er hat Spaß, Gary Oldman hat Spaß, er darf in seinem düsenbetriebenen Rollstuhl da rumfahren und dieser Verfolgungsjagd über den Las Vegas Strip, ich denke ich mir auch, gut, die mussten das ganze Ding da absperren und
ja, der,
das kostet auch alles Geld.
Der Car-Stunt war noch ganz gut, also das war eine ziemlich geile Explosion zum Schluss, warum auch immer das Auto quer rüberfliegt, wir wissen es nicht, aber es sah super aus.
Ich hatte Spaß. Ich finde die komplette zweite Staffel tatsächlich mehr oder weniger gelungen, eher mehr. Also John Woo ist für mich das Highlight und dann kommen Ticker und Beat the Devil ziemlich gleich auf. Finde ich besser als fast alles, was wir in der ersten Staffel
ja.
haben.
Ja, und kann ich jetzt auch den Bogen spannen von gutem Cast dann zu der einzigen Folge von Season 3, das BMW dann versucht hat in 2016, wieder zu beleben, das Ganze.
Ich tue mich so ein bisschen schwer mit Season 3. Ich sehe sowohl im deutschen als auch englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, dass sie eben auch so benannt ist und denke mir, das ist aber doch keine Staffel, das ist einfach nur ein 15-minütiger Short. Das ist ja keine Staffel.
Also laut Wikipedia oder irgendwo unten stand es eben, man wollte dann doch mehr, aber hat sich dann entschlossen, nachdem, dass das nichts mehr bringt.
Weil sie auf den Short geguckt haben von Neil Blomkamp und gesagt haben,
Ja, das ist so.
Wir wollten mehr District 9 und weniger Chappie.
Ja, das ist so unbefriedigend ein bisschen. Also The Escape von 2016, wieder mit unserem Clive Owen als Driver und dazu gibt's noch John Bernthal, Dakota Fanning und Vera Farmiga.
Farmiga,
Entschuldigung, stimmt, Farmiga. Und ich muss sagen, das war das einzige Mal, wo ich sagte, wow, der Car-Stunt ist cool. Also es gibt einen Stunt mit einer Brücke, wo das Auto von der Brücke fliegt, der wirklich gut gefilmt ist und auch gut gemacht ist. Ansonsten ist das auch wieder was, da wo ich der Story überhaupt nicht folgen oder wo mir so komplett egal ist. Da geht es um Klone und das FBI ist auf einmal da und dann sind diese Miliztruppe geführt von John Bernthal, wo du gar nicht weißt, warum, was wollen sie denn überhaupt mit denen?
Ja.
Und alles ist dann halt in eine Riesenverfolgung. Also wirklich, die eine Folge ist größer als alle anderen bis jetzt. Mhm. Es gibt zig Autos in der Verfolgungsjagd. Es gibt eben einen großen Car-Stunt. Es gibt einen Stunt mit einem Helikopter. Aber alles andere ist es einfach nur. Und du siehst auch keine klare Handschrift. Es ist einfach so ganz beliebige Action.
Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, ich konnte ihm ein bisschen mehr abgewinnen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass er so auf so einer ästhetischen Ebene echt wenig zu bieten hat von Neil Blomkamp. Jetzt ist auch Neil Blomkamp, ich glaube, der einzige Regisseur von allen heute genannten, von denen ich sagen würde, ich weiß selber auch gar nicht, was der für eine Handschrift hat, weil ich meine, District 9, als der damit aufgeschlagen ist vor gut 15 Jahren, das war ja schon einfach eine Ansage. Das war cool. Ich meine, sowas hatte man auch nicht gesehen. Das war eben auch ein Actionfilm mit dieser Wackelkamera-Ästhetik, aber dabei eben technisch hochpoliert und der kostete eben 20 Millionen Dollar, sah aber aus, als hätte das Fünffache gekostet und auch diese dystopische Zukunftsvision, alles cool. Und jetzt, seitdem hat aber Neil Blomkamp mehr und mehr daran gearbeitet, eigentlich so seinen eigenen Stil auch so ein bisschen verschwinden zu lassen oder glatt zu bügeln und dann kommt eben sowas,
komplett verwässert,
ja richtig, und dann kommt sowas wie The Escape, der super gut aussieht, also der ist kompetent inszeniert und alles und der ist auch so eine Story-Ebene, auch so ein typischer Neil Blomkamp Stoff, eben so eine dystopische Zukunftsvision, nahe Zukunft, genau, Klone, im Grunde eine Geschichte, die könntest du auch über 90 oder 120 Minuten erzählen, wenn man wollte, aber hier eben in 10, 15 Minuten gepackt, aber so auf einer inszenatorischen Ebene dachte ich mir auch so, okay, wann kommt denn hier so der Neil Blomkamp-Move? Aber er ist eben auch der einzige Regisseur, von dem ich sagen würde, von allen, die hier engagiert wurden, da haben sie ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt, weil ich eben so scherzeshalber meinte, das können alle anderen Regisseure vielleicht auch das Feuilleton begeistern. Neil Blomkamp war eigentlich 2016 ziemlich durch.
Ja, genau, das war ein Jahr nach Chappie und je weniger man darüber spricht, glaube ich, für alle umso besser.
Ja, findest du. Ich muss den doch mal sehen irgendwann.
Also, wenn du mich fragst, ich soll aus dem Kopf einer der 10 schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe, sagen, du wirst mich sofort
Chappie einfallen.
Ja, ich finde ganz furchtbar. Ganz klar. Also, District 9 bin ich ganz, ganz großer Fan. Habe ich auch hier im Regal stehen. Elysium war dann schon eher so, wo du sagst, ja, wird was jetzt? Und dann ist der Film aus.
Ich gebe dir ja recht. Ich meine, in der Zeitung wurde ja immer debattiert, dass Neil Blomkamp sich so an große Franchises wagt, unter anderem an das Alien-Franchise. Und irgendwann relativ früh in seiner Karriere war dann auch für mich so der Punkt erreicht, an dem ich dachte, hoffentlich nicht. Also bei allem Beef, den ich jetzt so mit dem Fede Alvarez-Reboot habe, also Alien Romulus, bin ich doch rückblickend froh, dass sie nicht Neil Blomkamp dran gelassen haben.
Ah, ich habe die Folge noch nicht gehört. Was ist denn die Kurzzusammenfassung zu deinem Alien-Romulus?
Ach so, dass ich ihn total okay fand.
Ah, okay. Ja, gut.
Glatt und belanglos und irgendwie auch egal, aber zumindest nicht ärgerlich.
Ja, ein Greatest-Hits-Album. War nett.
Aber ja, gut. Production-Values mega, ich finde interessant, dass eben Clive Owen offensichtlich auch seit seinem letzten Auftritt 2002 zu so einem richtigen Actionhelden gemausert hat. Also der ist ja fast schon hier Robocop gleich unterwegs. Auch interessant zu sehen, wohingegen er immer noch so ein bisschen verwundbar schien in den älteren Shorts, aber gut, ja, so ist das eben.
Ja, das.
Ich kann nicht meckern, du, weißt du, die Filme gibt's für Umme im Internet und ich kann die mir einfach angucken und denken, ja, das war jetzt nett und mein Tag weiterleben. Tu mir nicht weh.
Ja, liebe Zuhörer, warum haben wir uns das auch ausgewählt?
Ja, sag mal. Du wolltest das gerne machen.
Ja, weil ich dachte, das ist mal was anderes. Weil wir auch den Anspruch beim ABC des Films war ja Unbekanntes.
Das stimmt schon, ja.
Mal rauszubringen. Weil wir haben ja schon vor ein, zwei Monaten mal geschwätzt und gesagt, hey, was können wir denn machen? Und uns ist großartige, also im Feuilleton geliebte Filme eingefallen. Und glaube, wir beide haben uns gesagt, ja, was reden wir darüber?
Ach, so schlimm ist es nicht. Wir finden schon wieder bei anderen Gelegenheiten und anderen Stoffen zusammen. Ich fand das jetzt hier gut tatsächlich. Ich habe mir aber auch, um tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen auch nochmal zu plaudern, auch im Vorfeld befürchtet, ich könnte alles sofort vergessen haben, bis unser Gespräch dann eben naht und also es sich zuträgt. Und da wir jetzt hier noch einen kleinen Krankheitsfall hatten und das wir verlegen mussten, dachte ich, jetzt ist das schon wieder 14 Tage her, dass ich alles geguckt habe. Aber jetzt so, und das spricht ja durchaus für die Filme, während ich so mit dir darüber quatsche, denke ich mir, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern an alles, was ich da gesehen habe. Also vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen offensichtlich. Nämlich zum Beispiel der Tatsache, dass Stellan Skarsgård da verblutet auf dem Auto sitzt. Das habe ich mit Don Cheadles Herztransplantat verwechselt.
Ja. Und Madonnas Hose war, glaube ich, rot.
Wirklich? Oh, das ist ja noch schlimmer. Ich meine, sie verschüttet einen Kaffee mit Milch. Sie hat so einen Kaffeebecher dabei, aber... Ach, die Hose ist rot. Okay, ich dachte, die Flüssigkeit ist rot.
Nein, die Flüssigkeit ist nicht rot. Das wäre noch schlimmer.
Oh Gott, ich rede mich gerade in Teufelsküche. Nee, das fand ich sehr gut tatsächlich. Eine gute Wahl. The Hire, ungelogen 9 kurze Filme, nicht 8, wie wir zu Beginn gesagt haben. Also, und die kann man alle gucken. Link in den Shownotes.
Ja.
Hat viel Spaß.
Ja, absolut. Was steht als nächstes an bei dir so, Patrick? Pläne fürs Kino?
Nee, tatsächlich nicht. Die Berlinale ist, wenn ihr das hört, längst vorüber. Ich habe mich um Kinotickets bemüht, unter anderem, weil ich den neuen Bong Joon-ho auch auf jeden Fall gucken wollte. Und den neuen von, wie heißen die denn, die Amer gemacht haben? Kate und Forzani?
Ja,
aber ja, weißt du entweder Fall. Ausverkauft oder läuft dann dienstags um 13 Uhr oder donnerstags um 10 Uhr morgens und alles keine Zeiten, zu denen ich als normaler rechtschaffener Arbeitnehmer irgendwie Zeit habe. Also ja. Ich warte mal ab, was da kommt.
Ja, bei mir war eigentlich die Woche jetzt noch The Monkey geplant, aber nachdem die Darmgrippe jetzt von mir wohl auf meinen Kumpel übergesprungen ist, der mir gerade geschrieben hat, er muss absagen, leider auch kein Monkey. Aber auf den Sinn freue ich mich eigentlich.
Außerdem würde ich sagen, ich gebe ja gerne auch Alex Garland die zweite, dritte Chance und freue mich auf seinen neuen Film, der im April rauskommt.
Der
Kriegsfilm. Das ist ein Titel, mir auch gerade entfallen ist. Aber das ist auch so etwas, was auf meiner Liste steht, von dem ich sage, ja, doch, kommen hier so nach zwei mittelgroßen Enttäuschungen mit Man und Civil War, reiß mal wieder was. Weil der war mal eine Zeit lang wirklich ein erklärter Lieblingsregisseur und jetzt nicht mehr.
Ja. Na, mal gucken, wann wir uns wieder zusammenfinden.
Hoffentlich bald. Ich danke dir, dass du hier warst. Das war sehr, sehr schön. Wir sollten öfter miteinander sprechen.
Ja, hat mir auch sehr gefreut. Macht es gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.